Neuntes Kapitel. Meine Rede wurde in den folgenden Jahren Gegenstand mannigfaltiger, oftmals einander widersprechender, im Tenor jedoch durchwegs begeisterter, ja inbrünstiger Diskussionen und Interpretationen unserer Wissenschaftler. Es würden sich, kamen diese zum Schluss, noch Generationen mit meiner Rede beschäftigen müssen, ehe alle Implikationen gelöst seien, und dann stehe man immer noch vor dem Rätsel des höheren Segens, der in jedem meiner Worte walte und jedes meiner Worte mit Bedeutungen auflade, die rational nicht zu erfassen seien, weswegen sie einfach nur gehört werden sollen, denn der Glaube nährt sich vom Hören. Meine Rede war das Gründungsdokument unseres Reiches. Sie war dessen Verfassung. Sie musste von den Schülern auswendig gelernt werden. Am Fressfesttag, der zur Erinnerung an das erste Fressfest alle Katzenjahre gefeiert wurde, rezitierten die Schüler im Chor meine Worte. Später wurde der Text vertont und gesungen. Die Darbietung erfuhr über die Jahre immer mehr an Verfeinerung. Am Ende meines Lebens, meines langen, langen Lebens, wurde die Welt im steinernen Haus Zeuge eines komplexen kanonischen Chorgeflechts aus Kontrapunkt, Fuge, Spiegelung und Krebsgang, was sich für eure Ohren wahrscheinlich wie ein dissonantes Miaue und Giaule angehört hätte. Du hast übrigens richtig gelesen. Wir hatten eine Schule. In einem der Zimmer des steinernen Hauses fand Unterricht für unsere Kleinen statt. In einem anderen Zimmer wurden höhere Studien betrieben oder getrieben oder vertrieben oder angetrieben oder übertrieben oder untertrieben oder hintertrieben. Ja, eben Wissenschaft, diese verdammten Präfixe, man will sie entweder ausspucken oder hinunterschlucken, aber sie kleben an der Zunge. Als eine der ersten Maßnahmen führte ich die Schulpflicht ein. Bildung ist schließlich die Himmelsleiter zur Zivilisation. Diese Formulierung dachte ich damals nicht. Ich habe sie später in meinem fünften Leben während des Ersten Weltkrieges in einer sozialdemokratischen Zeitung gelesen. Der Schock, den die versuchte Auslöschung unserer Spezies auf der Insel ausgelöst hatte, könne nur durch Bildung überwunden werden. Dies war meine Überzeugung, denn Bildung heißt zuvorderst, und so wurde es in einem Gesetz formuliert, erklärt zu bekommen, dass alles, was ist, vergeht und was noch nicht ist, kommt, außer dem, was ewig währt. Die gesetzgebende Regierung bestand aus meinem Bruder Nanga Parbat und mir. Dem König hatten wir nach jeder Sitzung Bericht zu erstatten. Der König war ich. Nanga Parbat war Minister für Fressalien aller Art, Minister für Unterricht und Wissenschaft und Minister für äußere und Minister für innere Angelegenheiten. Ich war Minister für Entscheidungen und der Ausdenkminister war ich auch. Einen weiteren Minister gab es nicht. Der Ausdenkminister, also ich, dachte sich die Gesetze aus, anschließend wurden sie dem Minister für Fressalien aller Art, Unterricht und Wissenschaft und äußere und innere Angelegenheiten zur Begutachtung vorgelegt. Der gab sie weiter an den Entscheidungsminister, also an mich. Der entschied und teilte die Entscheidung dem König, also mir, mit, der die Gesetze gutheiß oder ablehnte oder, was nicht selten geschah, ohne Rücksprache ein anderes Gesetz in Kraft setzte. So erreichten wir ein System aus gegenseitigem Vertrauen und gegenseitiger Kontrolle, Checks and Balances.